Bonjour und herzlich willkommen in der Bretagne. Der Sneakpot bespricht dort für euch den Film Das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mit mir hier unsere Malerin. Das ist Christoph Perner.
Salut, salut.
Salut. Und unsere Hausangestellte, das ist Robert Krüger.
Hallo. Ich muss jetzt eine Pause machen. Stefan Giesbert hingegen ist die Tochter des Hauses, die von der eigenen Mutter gesiezt wird.
Ça va?
Und so auch von uns heute.
Ja, oh, das wäre eigentlich lustig. Das hätten wir vorher mal besprechen sollen, dass wir uns einfach für die Besprechung dieses Films komplett siezen.
Hm. Oh ja.
Naja. Bisschen altmodisch, aber anstrengend.
Beides, ja, definitiv.
Das habe ich aber schon 100 Mal erzählt. Im Löwen war das ja so üblich. Vor Gästen, dass man sich siezt. Oder ironisch siezt teilweise. Das war so, hinten, Herr Kappes, würden Sie bitte, sehr lustig. Die ersten irgendwie.
Kaum affektiert.
Was ist im Löwen nicht? Naja. Gut, Le Lion, wo wir gerade bei französischen Produkten sind. Heute ein französischer Film. Wir sprechen den Film Das Porträt einer jungen Frau in Flammen, wie Daniel uns letzte Woche vorgeschlagen hat. Christoph. Worum ging's? Oder warst du doch, gell? Ja.
Ja, wir begeben uns mal wieder in seit kurzem offensichtlich unsere Lieblingsepoche zurück, nämlich das ausgehende 18. Jahrhundert in Frankreich. Und die Französische Revolution ist noch nicht so richtig losgegangen, also ist noch nicht losgegangen. Ich glaube, es spielt 1770, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir begleiten eine junge Malerin, die einen Auftrag bekommt auf einem sehr abgeschiedenen Herrensitz, wo eine Gräfin, glaube ich, wohnt, mit ihrer Tochter. Und die Tochter soll verheiratet werden. Und es war wohl damals so üblich, dass man eben für die Tochter zu werben, ein Bild von ihr angefertigt hat und das dann eben an den zukünftigen Ehemann geschickt hat und der soll sich dann eben daraufhin entscheiden, ob er die nimmt oder nicht.
Das ist heute genau das gleiche mit Tinder, oder? Nur, dass
genau
die Eltern nicht machen.
Genau. Und das
Problem. Deine Mutter stellt halt nicht deine Profilbilder bei Tinder ein, aber sonst.
das Problem ist, dass die junge Comtesse, die möchte das alles nicht. Die möchte weder verheiratet werden, noch möchte sie, dass ein Bild von ihr gemalt wird für diesen Beruf. Und hat schon ein oder mehrere Maler vergrault und sich geweigert, eben Modell zu setzen. Und deswegen soll jetzt diese junge Malerin praktisch heimlich das Bild von ihr malen und soll einfach Zeit mit ihr verbringen und soll sich dann immer ihr Gesicht und ihre Erscheinung einprägen und soll dann im Geheimen abends das Bild eben nach und nach malen. Ja.
Dafür kriegt sie einen Raum, in den die andere dauernd reinlaufen kann. Das ist großartig.
Ja, genau. Nur mit so einem Vorhang. Und ich verrate jetzt etwas, was mir der fantastische Algorithmus von Amazon, was für eine Scheißklitsche, auch verraten hat. Nämlich, wenn man den Film aufruft bei Amazon Prime, dann kriegt man ja immer noch so andere Filme, die man auch gucken könnte, gell?
Mhm.
Man schafft es nicht, das zu ignorieren, dass da einem nur Filme von jungen, also Liebesfilme von jungen Frauen Lesbenfilme, ne? Vorgeschlagen werden. Weshalb man schon relativ schnell weiß, bevor man den Film angefangen hat, in welche Richtung dieser Film gehen wird und in diese Richtung geht er dann auch. Also es ist eine Liebesgeschichte zwischen der Malerin und der jungen Darzustellenden. Ja.
Ja, das fasst es so zusammen. Wie fanden wir das? Oder anders gefragt. Stefan, in wie vielen Teilen hast du diesen Film geschaut?
In zwei. Naja, in drei. Ich habe irgendwie angefangen, dann habe ich nach 10 Minuten gedacht, oh, nee, jetzt nicht. Dann habe ich später nochmal weitergeguckt und dann habe ich gestern Abend, als wir hätten aufnehmen wollen, dann die zweite Hälfte geguckt. Die zweite Hälfte habe ich dann geguckt mit einem Glas Wermut und irgendwie fühlte sich das passend an. Also irgendwie ist das so ein... Der Film ist unglaublich langsam. Also das mein Problem, was ich... Also ich habe in jeder Szene das Gefühl gehabt, vorne ein Viertel weg, hinten ein Viertel weg. Also jede Szene halb so lang machen oder jede Einstellung fast halb so lang. Und da kommt irgendwie eine Geschichte raus. Also es war für mein Gefühl schon sträflich langsam erzählt oder belästigt. Ja. Ich fühlte mich von der Geschwindigkeit echt belästigt. Dass es Filme gibt, dass es Situationen gibt, dass es vielleicht auch hier Stellen gibt, die man ganz, ganz langsam erzählen möchte, dass man da so ganz langsam reinkommt, dass man langsam eine Erkenntnis langt, wenn einem nicht der Amazon-Algorithmus vorher den ganzen Film kaputt macht durch spoilerhafte Sendung. Aber das fand ich sehr schwer, da eine Freude zu haben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man das in einem, im Kino vielleicht schaut, vielleicht auch in einer Situation, also in einem Kino, wo es auch dann irgendwie noch ein Wein dazu gibt, vielleicht auch, also weißt du, so eine Situation, wo man nebenher noch weitere Sachen machen kann und vielleicht aber auch gezwungen wird, nicht in sein Handy zu gucken, dass man dann diesen Film auch anders erlebt. Ich bin da nicht so in der Lage, ich mache dann halt aus und gehe woanders hin. Also das war mein größtes Problem. Die Geschwindigkeit.
Also, da bin ich völlig bei dir. Also ich habe ihn in drei Teilen geguckt, weil ich tatsächlich zweimal eingeschlafen bin.
Und das stimmt, das hast du gestern geschrieben. Ich habe geschrieben, können wir einen Tag verschieben? Ich habe den Film nicht fertig geschafft. So, ich bin eingeschlafen. Wir müssen schieben.
Genau, ich habe also angefangen und ich habe mich wirklich zusammengerissen und ich habe mich ein paar Mal wieder aufrecht hingesetzt, damit ich nicht einschlafe. Aber es hat mir, aus denselben Gründen, die du sagst, ich fand den Cinematography-mäßig sehr, sehr schön gemacht. Also die Bilder sind toll. Aber das ist auch gleichzeitig ein Stück weit, aus meiner Sicht, das eins der Probleme dieses Films, dass das in der Softwareentwicklung sagt man over-engineered. Wie heißt das dann beim Film? Over-directed, over-cinematographiert?
Verkünstlerischt.
Ja, sowas. Diese Figuren, wie sie manchmal ins Bild kommen und sich irgendwo hinstellen und sich voneinander, es gibt eine so eine Szene, da, ich glaube, da küssen sie sich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal oder sowas und dann dreht sie sich so von der anderen weg, ihr den Rücken zu. Das sieht so gestellt aus, damit es danach ein wunderschönes Bild gibt, wie sie da so die andere von hinten die Arme um sie legt. Klar, diese Bilder, die da stehen, du kannst, wie sagt man schon immer so schön, every frame a painting, gibt es auch diesen YouTube-Kanal, das trifft es schon irgendwie. Die Bilder sind schön, die du kannst immer ein Standbild machen und es sieht toll aus, auch wenn es jetzt nicht irgendwie nicht innovativ in dem Sinne ist, da passiert jetzt bildmäßig nichts, wo du sagst, wow, noch nie gesehen, sondern das ist einfach a painting, ja, das geht um Malen und every frame is a painting in diesem Ding, aber das opfert an der Stelle ganz oft, für mein Gefühl, jeglichen Realismus. Also, und auch in Szenen, wo es jetzt zum Beispiel nicht um diese Romanze geht, ganz am Anfang auf diesem Schiff, wie sie da hingefahren wird, das zieht sich endlos. Und dann kommt sie da an und dann läuft sie diesen Strand hoch und dann kommt sie da rein und trifft diese Haushälterin. Und dann schweigen die sich minutenlang an und gehen durch dieses Haus. Es gibt keinen Grund, warum sollte die nicht sagen, guten Tag, schön, dass Sie da sind, kommen Sie rein. Nein, die öffnet die Tür und guckt die an, als wäre sie irgendwie die crazy sonst was und redet erstmal nicht. Das fühlt sich, vielleicht bin ich auch 17, 60, war das vielleicht normal, keine Ahnung, aber es fühlt sich so fingernagelrollend falsch an, wie diese Figuren sich verhalten und sich dann immer so ins Bild stellen an irgendwelchen Stellen, damit das ein schönes Foto ergibt und sich dazu ganz eigenartig zueinander verhalten, was sich falsch und nicht realistisch anfühlt. Und genau wie du sagst, verkünstelt, das hat mich aufgeregt. Aber nicht wachgehalten, eigenartigerweise.
D- Der Christoph hat jetzt gerade nicht gehört, dass der Bob sich ziemlich über den Film aufgeregt hat.
Ich bin...
Bist du wieder... Ich habe es gar nicht gemerkt. Sorry.
Ja, ich bin irgendwie rausgekommen. Also ich war plötzlich cancelled. So als hättest du mich aufgelegt.
Nö.
Aber gut, dass du mich angerufen hast. Jetzt völlig unvoreingenommen von meiner Besprechung nochmal deine Meinung sagen kann.
Scheiße. Und es hat mich echt interessiert.
Ich hab da kannst du nachhören.
Oh, scheiße, ich will das hören. Verdammt. Jetzt will ich was sagen, oder was?
Ja, jetzt sind wir gespannt.
Oh Gott, ich bin jetzt völlig raus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Es geht um den Film Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Ja, das ist schon klar.
Also ich habe im Wesentlichen gesagt, dass es mich aufregt, dass der Film jeglichen Realismus an Interaktion zwischen den Figuren der Tatsache opfert, dass es schön aussehen muss.
Ja, Thema Geschwindigkeit, gell? Also das vielleicht ist es auch einfach nicht mein Genre, das kann durchaus sein, aber es ist sicher so. Aber ich, für mich klingt da in dieser Geschwindigkeit zum Beispiel, aber auch in anderen Aspekten, klingt da so durch, okay, wir wollen halt genau das Gegenteil von Michael Bayish sein und das ist hier Kunst, das ist hier Arthouse oder was auch immer, das ist wahrscheinlich auch der falsche Begriff dafür, oder das ist hier Cannes, ja, und das macht er einfach für mich zu sehr mit dem Holzhammer, also so hier, wir sind Kunst, und dadurch wird es dann halt auf eine andere Weise plump, finde ich.
Ja, und wenn du jetzt mal die ganzen, also wie gesagt, bei der Love Story zwischen den beiden, wie sich das so langsam anbahnt und aufsteigert und so weiter und wie sie sich anschauen und dann kommt dieses ganze Thema, was man in allen Kritiken liest, das sei das die Antithese zu diesen Male-Gaze-Filmen und das ist jetzt The Female-Gaze als Gesamtkunstwerk und so. Hm. Geschenkt. Diesen Teil kaufe ich sogar noch. Also den
ja, total.
Part, wie diese Spannung zwischen den beiden sich so langsam aufbaut. Aber was ich vorhin, wo du auch rausgeflogen warst, gesagt habe, dieser Film ist auch in allen anderen Szenen völlig langsam. Also es geht, die müssen ja gar nicht beide im Raum sein. Am Anfang, wenn die da mit dem Boot fährt und wenn die da mit der Haushälterin am Anfang interagiert und so. Dieser Film ist einfach immer fürchterlich langsam.
Ja, selbst wenn die am Strand entlang rennt, ist er langsam.
Genau.
Das ist verrückt.
Und wenn du mal überlegst, was in dieser Geschichte eigentlich Relevantes passiert und du nimmst diesen ganzen Part des sinnlosen Anschweigens. Lass das Anschweigen bei den, wenn sie beiden langsam sich zueinander verhalten und das Knistern sozusagen zwischen ihnen kommt. Lass das Langsame an der Stelle drin. Nimm den ganzen sinnlosen langsamen Kram raus. Ist der Film nicht mehr 2 Stunden was auch immer, sondern nur noch 1,20. Dann ist er vielleicht, also die Story ist natürlich trotzdem dünn, ja, kommt hin, soll malen, Romanze.
Verliebt
sich. Ja, verliebt sich so. Und klar, diese Romanze ist nicht auf Zeit gebaut, das hat so, man weiß von Anfang an, dass das irgendwie enden wird und das hat eine gewisse Traurigkeit von Anfang an mit dabei, alles klar, kann man alles erzählen, wunderbar, aber warum musst du das so aufpusten und auf 2 Stunden für keinen Gegenwert, der bei mir ankommt?
Ja, um die Leute zu quälen, damit sie sich einreden können, dass es Kunst war, weil wenn es Spaß machen würde, dann wäre es weniger Kunst. Das ist, glaube ich, die Denkweise dahinter. Ja, ist eine steile
These, aber
ja. Ich glaube, auf Seiten der Konsumenten funktioniert es vielleicht sogar, ob das wirklich die Intention, die kaltblütige Berechnung der Macher ist, das weiß ich nicht, aber ich vielleicht ist das tatsächlich bei den, ja, okay.
Wie mit Hurz damals, ja?
Das
ist auch dadurch zur Kunst geworden, dass es keiner verstanden hat und die Leute abgestoßen waren und es furchtbar fanden. Aber trotzdem haben sie gefressen, dass es Kunst war, weil sie es nicht unterhalten hat.
Okay, sehr steile These, aber sehr schön, ja.
Ja, aber wenn du ins Kino gegangen wärst mit uns jetzt und wir dann hinterher rauskommen und sagen so, Alter, das war zu langsam, das funktioniert nicht. Und du sagst dann vielleicht, boah, nee, hier, das war Kunst, dieses Langsame, dieses wir schaffen uns da durch und wir leiden mit und wir haben auch die Zeit, uns jede einzelne Einstellung genau anzusehen, weil sie so toll aussehen. Sie sehen wirklich toll aus, sie sehen wirklich schön aus. Und dann ist man natürlich schon irgendwie auch schick, dass man so viel Kunst versteht.
Und dann ist diese Autorin mit diesem ganzen Blätterstapel, den sie leider nicht geheftet hatte, irgendwie, das ist jetzt meine Theorie, wie das abgelaufen ist, ist sie so durch ihr Office gemeandert und hat sich überlegt, wo sie noch eine Pause einbaut. Dann ist sie gestolpert und hat diesen ganzen Stapel mit dem Skript leider komplett in die Luft geworfen, ist alles runtergeflogen und der auf dem Schreibtisch die ganzen anderen Skripte auch noch. Dann hat sie das wieder so zusammengerafft und hat es alles wieder zusammen und hinterher hatte sie 15 Seiten mehr und da hat sich noch.
Und hat so genickt und hat gesagt, filmen wir so.
Nee, und dann hat sie das also zusammengerafft und hat es wieder sortiert und da waren so ein paar Seiten, wo sie nicht so richtig wusste, gehörten die dazu? Keine Ahnung, die sind vielleicht aus einem anderen Heft, was ich auch mit runtergerissen habe. Ist so eine Abtreibungsgeschichte. Keine Ahnung, es macht man da mit rein.
Ja, genau.
Das kommt irgendwie, das filmen wir mit, ist völlig
wurscht. Sinnlos. Unerfreulich, aber sinnlos. Ja, stimmt, die habe ich schon wieder vergessen, die Abtreibungsgeschichte.
Wie du schon sagst, unerfreulich, aber halt für die eigentliche Geschichte, die erzählt wird.
Hat nichts damit zu tun, ja.
Komplett ohne Relevanz, weil es passiert auch keiner der beiden Hauptfiguren. Ich weiß nicht. Hat es eine Character Development in einer von beiden Hauptfiguren in irgendeiner Form ausgelöst, getriggert, weitergebracht, dass das da passiert ist oder nicht? Hat es diese Nebenfigur in irgendeiner Art wichtiger oder weniger?
Im Endeffekt war es für die beiden dann ja auch im Nachhinein nur ein Lokalkolorit, was sie dann verarbeitet haben in einem Bild. Also
ja, vielleicht ein Katalysator für deren Zusammenarbeit.
Ja.
Nun denn.
Ja, dann,
was machen?
Dann wieder diese Körperhaar-Geschichte. Also ich weiß, es tut mir leid, dass ich da jetzt wieder drauf rumreiten muss, wie bei Against All Odds. Aber hier war es ja auch noch so betont, gell? Also wo ich mich dann auch frage, warum müssen die mir jetzt unbedingt die Schamhaare von der Protagonistin zeigen? Wo ich zu Theresa auch gesagt habe, warum haben die das jetzt gezeigt? Einfach nur, um zu zeigen, dass sie keine Amerikaner sind, sondern Franzosen und eben den Busch zeigen können? Weil einen anderen Sinn hatte das nicht.
Ja gut, naja, genau, das ist, ja, da kannst du jetzt aus feministisch, ja.
Ja, okay, erklär es mir gleich feministisch. Und dann die gleiche Sache mit den Achselhaaren, ja, wo sie dann irgendwie, die dröhnen sich irgendwie mit irgendwelchen Drogen voll und die schmieren sich unter die Achseln, um zu zeigen, dass sie Achselhaare haben oder, das habe ich nicht verstanden, was sollte das denn?
Hast du schon mal Kraut aus dem Garten unter deine Achseln geschmiert? Vielleicht hilft das was. Also vielleicht macht dich das irgendwie, geh mal raus, hol dir ein bisschen Salbei, schmier dir in die Achseln und guck, was passiert.
Ja, es war ja vor allem, es scheint ja irgendwie Tollkirsch oder sowas gewesen zu sein. Also warum schmiert man sich das denn unter die Achseln? Also ich habe das, verstehe ich nicht. Erklär mir jetzt feministisch, Bob.
Vielleicht, wenn man voll drauf ist, macht man so Sachen.
Also den letzten Part kann ich überhaupt nicht erklären, das will ich auch nicht versuchen. Ich kann nur verstehen, dass du, wenn du jetzt aus einer feministischen Sichtweise sozusagen Film machst, dann sagst du, okay, ich möchte jetzt mal brechen, das allgemeine Frauenbild, was heutzutage überall und immer wieder reproduziert wird, dass eben alle vollständig rasiert von oben bis unten, das Bild, was du überall reproduziert bekommst und da jetzt einfach mit Absicht dagegen schießen und dann ist es ja durchaus in der Zeit vermutlich vollkommen korrekt so.
Ja, natürlich.
Und dann eben auch hinzugehen und zu sagen, nee, dann zeigen wir das jetzt aber auch. Das kann ich gut nachvollziehen ich meine, ob das jetzt meiner Sehgewohnheit entspricht oder nicht, oder ob ich das gerne sehe oder nicht, mal völlig außen vor gelassen, konnte ich das verarbeiten und so akzeptieren, dass das jetzt da so ist. Das mit dem unter der Achsel reiben in den Achselhaaren, die jetzt an der Stelle halt gezeigt wurden, ob sie jetzt ausschließlich an dieser Stelle deswegen gezeigt wurden oder nicht. Aber generell, du nimmst diese komische was auch immer Pflanze, mit der du dich zudröhnen möchtest und dann reibt sie sich unter den Achseln und dann nehmen sie die irgendwie ein oder keine Ahnung, rauchen die, ich habe es vergessen, was sie damit gemacht haben, aber irgendwie dröhnen sie sich damit zu. Das hat mich auch befremdet, aber vielleicht war das auch das Ziel dieser Szene. Was man dem Film ja positiv anrechnen muss, neben den tollen Bildern, ist, ich meckere ja oft, wenn Show Don't Tell verletzt wird. Also hier ist viel, viel Show, wenig Tell gewesen. Aber man muss halt auch nicht in die andere Richtung komplett übertreiben. Ja? Man kann die Leute schon auch mal einen Satz sagen lassen. Also Menschen sprechen ja durchaus miteinander, das kann man auch zeigen.
Ja. Was ich schön fand, war, dass die Hauptdarstellerin Marianne heißt. dadurch diese Verortung zur Revolution hat mir gut gefallen, weil das im Endeffekt handelt es ja auch von einer Revolution in gewisser Weise, also einer sexuellen Revolution. Und die sind dann ja praktisch, die ist dann ja praktisch die Verkörperung der Revolution in dem Fall. Was ich nicht an ihr mochte, war, dass sie mir krass unsympathisch war, ab der ersten Minute. Also in der Liebesgeschichte wurde es dann ein bisschen besser, aber ich fand sie so kalt und oh. Also ich, ging das euch auch so, oder?
Du redest jetzt von der Malerin oder von der anderen?
Ja, von der Malerin. Die fand ich unglaublich unsympathisch.
Nee, bei mir war es eher andersrum. Bei mir war es eher andersrum. Also ich fand die Gemalte, die zu Malende irgendwie so ein bisschen kalt und auf mich nicht
als, ja. Als die Malerin zum ersten Mal aufgetaucht ist, habe ich gedacht, boah, hoffentlich ist das nicht unsere Hauptdarstellerin.
Ja, genau. Ja, ja.
Irgendwie war die so, boah, nee, jetzt doch, da sitzen doch hinten irgendwie so ein paar andere, die dann irgendwie Fragen stellen oder so. Ja, warum denn nicht? Okay, gut. Jetzt fährt sie ja, genau. Boot. Ach, das war die, ja.
Scheiße, ja.
Aber es ging mir dann auch wie dir. Im zweiten Teil, also irgendwie wurde sie dann angenehmer.
Ja.
Also, ein bisschen. Wenn die Bewandlung bewusst war, finde ich das schon beeindruckend. Muss ich sagen. Ja. Also, wenn die Wandlung bei mir bewusst herbeigeführt worden sein soll.
Was ich ganz toll fand, aber ich bin halt auch einfach ein Fan von Barockmusik und ich bin auch ein Fan von Vivaldi und auch von den vier Jahreszeiten. Fand ich sehr schön, wie sie das eingesetzt haben, sowohl die, wie sie es am Klavier spielt, den Winter. War, glaube ich, der Winter, oder? Oder war es der Sommer? Nee, es war, glaube ich, der Winter. Dafür kann ich jetzt nicht meine Hand vorher legen, ob es der Winter oder der Sommer war. Und dann eben am Ende die Szene in der Scala, in der Mailänder. Obwohl mich das wundert, weil die Scala ist doch eigentlich ein Opernhaus, oder? Dass da dann so ein Konzert.
Ja, ein bisschen ungenau kann es schon sein.
Ja, genau. Immerhin, ich habe mal recherchiert, die Scala war zu dem Zeitpunkt immerhin schon gebaut, aber erst gerade so. Also sie war ganz neu, immerhin.
Ja. Bob, hast du Vivaldi erkannt?
Nee, ich war schon mal in Mailand und stand vor der Scala.
Das ist aber doch, also dieses Stück, die vier Jahreszeiten und gerade der Winter, das ist doch schon so einer von diesen Schlager, ja, Klassik-Schlagern, oder?
Genau. Dass mir das Stück bekannt vorkam, will ich nicht leugnen, aber ich hätte es jetzt nicht, also ich bin da überhaupt nicht bewandert, wer da was ist und wie sich was anhört.
Ich habe heute in der Vorbereitung auf die Folge extra nochmal, nachdem ich Hamilton einmal durchgehört hatte, habe ich dann die vier Jahreszeiten gehört in der Interpretation von Anne-Sophie Mutter. Sehr schön.
Der Film geht ja sehr sparsam mit Musik um, ne? Also er benutzt es, glaube ich, tatsächlich nur diese zweimal.
Vielleicht ist es deswegen dann auch so eine Offenbarung, wenn dann eben diese Konzertstelle genau, am Ende kommt.
Das haut dann schon bewegend. Rein. Aber der wird ja ordentlich auf die Tränendrüse drauf rumgehämmert, sozusagen. Bis
trampelt,
jetzt, Jetzt heul halt endlich. Ja, das ist natürlich dann schon nochmal so ein Moment, aber ja, mir war vorher vieles zu egal, als dass mich das jetzt noch richtig abgeholt hätte.
Ja, und diese Stille in dem Film, die macht einen natürlich auch einsam. Ich meine, das ist natürlich auch das, was es transportieren soll. Gell? Also man fühlt sich halt echt verlassen auf diesem Gut da, auf diesen Klippen.
Ich dachte eine ganze Zeit lang, die sind auf irgendwie so einer, weiß nicht, so einer Kanalinsel oder so irgendwo.
Ja, genau. Es wirkt
tatsächlich kritisch, ganz alleine, weil das auch so beschwerlich war, da hinzukommen mit diesem Ruderboot und so. Wo man dann am Strand quasi mehr oder weniger so abgeworfen wird und es gibt nicht mal einen Weg, den Klippen nach oben so richtig, da muss man sich dann so halb hochklettern. Und dann sind die aber plötzlich da irgendwie an diesem Lagerfeuer und da sind ganz viele andere Leute, also irgendwie gibt es da doch scheinbar ein Dorf und andere Menschen und so, die kommen nicht vor in dem Film. Diese Verortung, wo sind wir da, wieso sind wir da so allein und so, das hat mich eine Weile beschäftigt und in die falsche Richtung geschoben.
Ja. Und die Mutter, gespielt von der Hotshots-Darstellerin, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht gesehen. Ist doch ein bisschen älter geworden.
Ich fürchte auch, dass ich es nicht gesehen hätte, wobei an den Augen erkennt man sie schon.
Wenn man es weiß, ja.
Ja, wenn man es weiß. Ja, schön, die mal wieder gesehen zu haben. Das, Wer ist sie? Hast du ihren Namen gerade parat?
Ne, irgendein italienischer.
Valeria.
Colino.
Valeria ja, Colino, klar. Genau.
Colino, wie sonst.
Ist wirklich so.
Ja.
Ja, klar. Ja.
Ich war auch in Four Rooms zum Beispiel drin. Das ist mir auch nie klar gewesen.
Ja, ich habe auch mal geschaut. Es war in einigen Sachen drin, gell, die, wo man es nicht merkt oder gemerkt hat.
Ja, aber sie wird für immer in meinem Kopf, also ich meine, Hotshots, ist ja, das, da geht ja kaum was drüber. Der ist irgendwie verewigt. Und das ist schon gut.
Okay. Mögt ihr Punkte geben?
Eigentlich nicht. Also ich tue mich da sehr schwer, weil, wie gesagt, der sah extrem toll aus. Ich fand diese darstellerische Leistung der beiden Damen in ihrem Verhältnis zueinander, in dem, was sie so mit ihren Augen und ihren Mündern und generell Gestik, Mimik alles so transportiert haben, sehr minimalistisch teilweise, aber doch sehr ausdrucksstark, fand ich toll. Aber der Regisseurin kann ich diese Stille und diese Pausen und dieses endlose Aufdrücken, Langziehen dieser Geschichte nur vorwerfen und deshalb bin ich da extrem zwiegespalten und ich bin zweimal eingeschlafen, das kann also nicht oberhalb von 5 Punkten rauskommen. 4.
Okay. Ich habe das Gefühl gehabt, insbesondere in der zweiten Hälfte, dass mir der Film, wenn er irgendwie einen anderen Erzählrhythmus, einen zügigeren Erzählrhythmus gehabt hätte, schon gefallen hätte. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich ihn gemocht hätte, gerade wegen der tollen Bilder. Und wenn er dazu einen guten Rhythmus gehabt hätte, so eine, ja, ist ja im weitesten Sinne irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte. Da kriegt es mich ja sowieso relativ leicht. Ich denke, dass ich da auch viele Punkte gegeben hätte, vermutlich so 8, aber da ich ungefähr die Hälfte des Films gerne rausgestrichen hätte, mache ich das mit meinen Punkten auch so und gebe auch 4.
Sehr schön.
Wie viel hast du gegeben, Bob? Das habe ich nicht mitbekommen.
Auch 4.
Ja, ich war halt wirklich ziemlich gelangweilt. Also und auch so dann auf der Metaebene häufig. Also der Film hat mich auf die Metaebene gezwungen, dass ich so häufig nachgedacht habe, so, okay, was will die Regisseurin mir jetzt damit sagen oder was will sie bewirken, wie mein Verhältnis zu dem Film ist oder das Verhältnis des Publikums zu dem Film. Also das war mir alles zu, ich weiß nicht, gewollt irgendwie und dann auch wieder banal, aber dann auch wieder konstruiert und es war für mich sehr unrund. Und es hat mir auch einfach nicht gefallen, weil also ich mochte die Hauptdarstellerin nicht und die Nebendarstellerin eigentlich auch nicht und tolle Musik, wenn auch wenig, tolle Bilder, aber viel zu langsam und also das ist nicht meins. Das ist, ich gebe da 3 Punkte.
Okay. Zeit für Beruhigung oder Aufputschen, je nachdem.
Trinken wir jetzt schon, um uns zu beruhigen. Ich
dachte, ja, wir haben uns ja nicht sehr aufgeregt. Dann vielleicht, um uns aufzuputschen. Ach, und
eine Frage habe ich noch, ob ihr es verstanden habt. Was sollte dieser Quatsch mit dem Mundschutz? Warum tragen die, wenn sie am Strand sind, ihren Schal so wie einen Mundschutz, aber nicht wie ein Schal? Also, weil wenn es ihnen einfach kalt war, warum haben sie dann ein freigelegtes Dekolleté und einen freien Hals? Aber sie schützen irgendwie ihre Nase und ihren Mund? Habt ihr das verstanden?
Nee, das habe ich einfach auf, das sieht toll aus, geschoben.
Sieht auch schick aus.
Oder so nach dem Motto, ach, was weiß ich schon, wie sich 1760 in Frankreich Frauen angezogen haben. So, ah, okay. Da habe ich das abgehakt. So.
Habe ich nicht kapiert. Hat Theresa auch gemeint, so, die frieren doch an den Hals, wenn es kalt ist. Na gut.
Ja, vor allen Dingen friert man halt sehr viel eher am Hals als irgendwie am Kinn. Ja, also.
Ja, vielleicht wollte man diese stürmische Seeluft nicht ins Gesicht haben oder so, oder in die Nase. Also vielleicht hat es den Sand zerblasen und der ist angenehmer, wenn er über die Brust reibt, als wenn er dir ins Nasenloch fliegt. Keine Ahnung.
Oh ja. Also Jungs, was trinkt ihr?
Ich würde gern Bier trinken. Ich habe auch meinen Flaschenöffner oben gelassen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wie ich das hier aufkriege. Aber irgendwo wird sich schon Werkzeug finden oder so.
So ein iMac ist doch aus Metall, da kann man doch.
Nehme ich eher den Mikrofonständer.
Tu es nicht, tu es nicht.
Genau, ich habe mal wieder von der Vulkanbrauerei, von der ich ja schon ein paar Mal getrunken habe, das Hopfenweiße aus dem Kühlschrank gefischt.
Hm. Ich habe von einer Obstbrennerei namens Humbel, ich glaube, die sind aus der Schweiz, ich bin mir gar nicht 100% sicher. Die Schrift hier drauf ist offen. So klein, dass ich. Sehr gut, wie hast du es gemacht?
Mit einer anderen Flasche. Ich habe noch eine Wasserflasche hier.
Okay. Ja, hier steht was von Bio und Schweiz und so. Ein Williamschrist, den ich noch nicht kenne, den ich zum Geburtstag bekommen habe. Und den will ich jetzt ausprobieren.
Ich trinke Französisch, weil es ja ein französischer Film gewesen, den wir eben gesehen haben. Und zwar trinke ich ein Vieille Prune du Périgord. Vieille Prune soll natürlich kein schlechter, zotiger Scherz sein. Und den habe ich mal von meinem Schwager bekommen.
Was ist das?
Vieille Prune, also eine alte Pflaume.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich das auch mit dem zotigen Scherz.
Genau, aber es waren ja nur junge Pflaumen.
Das ist jetzt dann doch ein zotiger Scherz geworden.
Natürlich. Wenn ich sage, das ist kein zotiger Scherz, dann ist es dadurch ja schon einer.
Ja, und dann hast du aber nochmal einen draufgesetzt und es richtig und endgültig zu einem gemacht.
Ja, genau. So.
Weil ich wieder zu wenig Französisch verstehe.
Ja, ich auch.
Okay. Der Daniel hat uns letzte Woche weitere Filme vorgeschlagen. Unter anderem The Vast of the Night. Richtig?
Hm. Ja, sehr schön.
Die Pflaume oder der Film? Denn,
wie bitte?
Die Pflaume oder der Film?
Die Pflaumen sind sehr schön. Hat einer von euch den Film auch gesehen?
Nein. Ich war ja froh, dass ich den jetzt bis heute geschafft habe. Aber vielleicht kannst du uns sagen, ob wir ihn noch schauen sollten.
Noch schauen.
Nachholen. Worum geht es denn? The Vast of the Night. Das Weite der Nacht. Die Weite der Nacht.
Wenn euch Porträt einer jungen Frau in Flammen zu langsam war, dann könnte The Vast of the Night vielleicht der falsche Film für euch sein. Der ist nämlich noch beschissen langsamer. Es ist unfassbar. Ich muss mich jetzt kurz erstmal über Amazon echauffieren.
The Vast Emptiness of the Storyline. Ja?
Ja, bitte. Genau.
Amazon.
Amazon, dieses mittelständige Unternehmen aus Amerika, was es offensichtlich noch nicht geschafft hat, kann man ja verstehen, ja. Wenn man nicht genug Geld zur Verfügung hat, dann braucht es halt ein bisschen, bis man eben eine ordentliche App programmieren kann. Und da verstehe ich das auch, dass dann auf meinem Handy, was ein völliges Standard-Android-Handy ist, das nicht geht, dass man es auf Deutsch einstellt, gell? Dass man es halt nur im Original schauen kann, was halt dazu geführt hat, dass ich Vast of the Night auf Englisch schauen musste und den Film, der gleich kommt, auf Französisch schauen musste.
Bei der jungen Dame?
Das haben wir auf dem Fernseher geschaut.
Ah, okay.
Ja. Und da habe ich tatsächlich auf Französisch angefangen. Den hätte man leicht auf Französisch schauen können, weil da echt wenig geredet wird und sehr verständlich. Also das wäre wahrscheinlich sogar noch das Beste gewesen. Aber die beiden habe ich im Handy geschaut und ich weiß es nicht. Ich verstehe das auch bei dieser App nicht. Manchmal kann man es umschalten. Manchmal muss man es irgendwie oberhalb der Staffel oder des Films umschalten, bevor man reingeht. Und bei dem ist es aber so, dass der dir sogar sagt, den Film gibt es in den und den Tonspuren. Und das kannst du im Programm umstellen, also im Film umstellen. Ja, dann versuchst du es im Film umzustellen und dann ist es grau hinterlegt und du kannst es nicht umstellen. Und wenn ich es auf dem Fernseher schaue, kann ich es. Ja, also es geht offensichtlich. Die App ist einfach kompletter Rotz. Oh, das könnte mich aufregen, sowas.
Ich habe auf iOS den Film geschaut und ich konnte es auf Deutsch schauen.
Also da haben sie es. Du weißt noch The Night oder die Porträt? Das Porträt.
Das Porträt.
Ja,
die
letzten 10 Minuten habe ich auch auf iOS geschaut. Konnte ich es auch umstellen, ja.
Ich konnte alle drei nicht auf meinem Android-Handy nicht auf Deutsch umstellen.
Oh, das ist ja nervig.
Ja, so, also, The Vast of the Night ist in einem fürchterlich ekelhaften, wie ich ihn überhaupt nicht leiden kann, widerlichen Südstaaten-Slang.
Das ist ja genau deins. Ah.
Genau meins, ja. Es ist nicht so schlimm, dass, also, es geht jetzt nicht darum, dass ich es zu schlecht verstehe oder so, was auch häufig so ist, aber ich habe genug verstanden, um zu verstehen, dass es komplett überflüssiger Bullshit ist, über den die reden, in, würde ich sagen, 90% des Textes. Der Film ist unglaublich langsam, also es ist und gehetzt, aber langsam, also es wird dauernd gerannt und gelabert und gequatscht, es wird belanglos gequatscht. Es ist ein, es spielt in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und also direkte Nachkriegszeit. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, nee, ich glaube 50er meine ich, ja, es spielt in 50ern. Und es fängt an bei so einem Sportevent irgendwo auf dem Land. Und begleitet so einen Reporter, der dann begleitet wird von einer jungen Frau, die in so einer Telefonvermittlung arbeitet. Also wie das früher so war, dass man so ganz
die Kabel zusammensteckt quasi.
Genau, Kabel zusammensteckt. So, genau. Genau
das. Operator, how may I help you?
Genau, Operator. Oh. Und die laufen am Anfang oder relativ am Anfang laufen die so einen Weg entlang und unterhalten sich. Und da geht es irgendwie darum, sie hat irgendwelche so wie Prophezeiungen macht sie. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, in welchem Kontext jetzt, aber es geht irgendwie darum, sie hat sich so Gedanken gemacht, was es so an Zukunft oder hat sie es irgendwo gehört, keine Ahnung. Und da geht es um so Sachen, die für uns typisch normal sind. Da geht es, glaube ich, um ein selbstfahrendes Auto und um ein Handy und um noch irgendwas Drittes, ich weiß nicht, völlig egal, ja. Und da denkt man, okay, es wird noch irgendeinen Belang haben zu irgendwas, also zu irgendwas, was im Film kommt. Nee, hat es nicht. Es ist einfach nur Gewäsch. Ja? Darüber reden die minutenlang, bla 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 bla, ja. Beschreibt sie im Endeffekt, ja, wie toll das wäre, wenn man so eine kleine Box hätte, mit der man auch telefonieren könnte und die auf der Rückseite irgendwelche, das Bild von dem zeigt, den man anruft, bla 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 bla. Ja, und ich mir denke so, ja, okay, du beschreibst jetzt aus einer 50er-Jahre-Sicht ein Handy, ja, voll spannend, ole ole. Ja, wenn das später noch zu irgendwas führt, ja, also wenn sie das irgendwie später durch eine Zeitreise kennenlernt oder ich habe keine Ahnung, ja, irgendwas. Dann würde ich es ja einsehen, aber es hat es nicht. Es ist einfach nur Gewäsch am Anfang des Films. Sinnlos. Verschwendete 20 Minuten oder weit. Keine Ahnung. Für mich nicht so lang, weil ich zum Teil, ich habe diesmal nicht beschleunigt geschaut. Ich glaube, das kann die App nämlich auch nicht. Aber was anderes, was sie kann, ist bei diesem Film wirklich Gold wert, nämlich das 10 Sekunden weiterspringen. Und das kannst du in diesem Film, weil es halt, da sind halt Stellen drin, wo wirklich nichts passiert. Wo einfach nur Gewäsch ist oder Gerenne, ja, die rennen dann, rennen minutenlang, rennen sie, wild wackelnd und ultra schlechte Ausleuchtung, ja, also man wird wahnsinnig, man sieht fast nichts. 10 Sekunden Skip, 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 passiert immer noch nichts, Skip, Skip, Skip. Also ich bin durch diesen Film galoppiert, ich habe garantiert nichts verpasst. Es ist so sinnlos, es ist unfassbar sinnlos. Seid ihr schon gehookt? Wollt ihr den Film noch schauen?
Nicht sicher.
Nicht geht sicher. Okay, so. Dann verrate ich euch jetzt noch den eigentlichen Plot. Und zwar, sie hören in ihrer Vermittlung, da in ihrer Telefonvermittlung, hören sie ein komisches Geräusch, ein waberndes. Und dann finden sie heraus, dass irgendjemand, ich glaube, es ruft sie jemand an oder so. die interviewt werden will und die dieses Geräusch kennt. Und es geht also im Endeffekt geht's um diese ganz alte Geschichte, ja, bin vom Alien entführt worden, ja. Und das ist halt das, das Alien-Geräusch. Und mein Sohn ist auch vom Alien entführt worden und bla 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 bla. Und dann gehen sie zu dieser alten Frau hin, zwischendrin wieder ewig langes Gerenne und Dunkelheit und ja. Und die erzählt dann diese unfassbar langweilige, trüge Geschichte, die jeder von uns schon tausendmal gehört hat. Eben,
ja, ich bin vom Alien entführt worden.
Mehr ist es nicht. Und ja, und dann ist halt, am Ende taucht halt noch das Alien-Schiff auf, das tatsächlich sogar ganz nett aussieht. Also ich muss sagen, das ist das einzige Mal, wo der Film gut aussieht, ist, als dieses Alien-Schiff über die Stadt hinweg schwebt. Ja, das war's. Keine Entwicklung, nichts. Es war einfach nur so, ja, komisches Geräusch, könnten Aliens sein. Ich unterhalte mich mit jemandem, der von Aliens entführt wurde. Oder dessen Sohn von Aliens entführt wurde. Ja, und dann kommt das Alienschiff. Das war's. Okay. Und das Ganze in war super scheiße aussehend und super Gewäsch dazwischen.
War da vielleicht noch irgendwas hinterm Abspann, was du nicht hättest wegskippen sollen oder so?
Nee, ich glaube nicht.
Irgendwo ist vielleicht über irgendwas Entscheidendes drüber geskippt.
Also, lieber Daniel, bitte komm zurück und erklär uns, warum du uns diesen Film empfohlen hast. Ich habe ihn nicht verstanden. Vielleicht habe ich zu viel weggeskippt. Nee, hab ich nicht. Also, ich habe nichts verpasst, bin ich ganz sicher.
Weil es sind immer so lange Stücke dazwischen, wo wirklich nichts passiert. Und man kann das auch, also wenn man lange genug diesen Film gesehen hat, dann kann man das sehr gut abschätzen, ob man das machen kann oder nicht. Also, es ist man kann sich das sparen.
Da geht es dir also dünn, ziemlich miserabel.
Und es ist Zeitverschwendung. Genau, es ging mir miserabel. Oh. Ich war wütend.
Oh, das ist ja, ich habe die Überleitung irgendwie verschlafen. Ich konzentriere mich so hart auf mein Bier. Les Miserables. Ist der nächste Film, den du besprechen möchtest?
Genau, Les Miserables, die Wütenden, also nicht die Elenden, was dann eben das Musical wäre oder literarische Vorlage, sondern in dem Fall die Wütenden. Was ich sogar ganz klug finde, ich weiß nicht, ob der Film im französischen Original auch noch einen Untertitel hat, aber in dem Fall muss ich sagen, ist es ganz cool, weil, um ihn abzusetzen von eben den anderen. Ja, nicht ganz so schlimm, aber um ein Fazit schon wegzuschicken, auch nicht mein Film. Und auch
warte mal, langsam kurz, erzählt. Ich habe das gerade in IMDb eingegeben und da gibt es zwei, die heißen irgendwie nahezu gleich. Wie halte ich die auseinander? Ist das der 2012er oder der 2018er?
2019er.
Oder 19 sogar, ja.
Okay, 19 auch noch. Oh ja, da bist du aber knapp. Oh Gott, es gibt so viele Filme, die so heißen. Das ist ja unfassbar.
Ja, klar. Das ist, also hast du Les Miserables oder Wütende eingegeben?
Ich habe Les Miserables eingegeben.
Ja, das ist genau das Problem. Das, was ich eben meinte, dass Les Miserables einfach viel zu ja, das ist halt dadurch, dass dieses literarische Werk ist, wo mir jetzt gerade entfallen ist, von wem das ist, ist das halt, gibt es halt tausend Sachen, die so heißen. Und das ist halt überhaupt nicht eindeutig.
Okay, also 2019, die Wütenden.
Genau, wir begleiten drei Polizisten, von denen einer gerade neu beim Team ist, bei der BAC, glaube ich. Das ist wohl irgendwie so eine Sondereinheit, so eine Drogenfahndung oder irgendwas. Begleiten wir auf ihrer Streife durch die Pariser Banlieue. Und
wann spielt der? Jetzt oder?
Jetzt, ja. Nee, der spielt zu der Zeit, als sie gerade die WM gewonnen haben. Wann war das? Noch nicht so lange her.
98, aber die haben danach nochmal gewonnen, ja.
Ja. Ich glaube, also irgendwann ist jetzt vor kurzem spielt er, glaube ich. Oder? Haben die nicht vor kurzem mal gewonnen?
Fußball, ja.
Du bist ganz toll mit zwei Fußball-Guckern und dann gleich wieder Vergessern.
Ich habe ein Spiel gesehen.
Haben sie
2018? 2018
war das in, oh Gott, Ich recherchiere das, red weiter.
ja, und in dieser Banlieue brodelt es natürlich. Da sind verschiedene Gruppen, die miteinander im Clinch liegen. Und die Hauptgruppen, die jetzt im Clinch liegen, sind einmal die, das ist eine Zirkustruppe, die von den anderen die Zigeuner genannt wird. Und diese Zirkustruppe, die haben auch Löwen. Und ein Löwenbaby ist ihnen gestohlen worden. Und zwar von einem jungen Person of Color. Und die Person of Color in dem in diesem Viertel oder in diesem Banlieue-Teil, die teilen sich auch wiederum auf in einmal die Muslimen. Da ist also so eine muslimische Prediger gibt es da, die sich um ein um eine Zentralfigur versammeln, der ein Dönerbudenbesitzer ist. Und auf der anderen Seite einer, der sich Le Maire nennt, also der Bürgermeister, wo ich nicht dahinter gekommen bin, ob das wirklich der Bürgermeister von diesem Quartier ist oder ob er nur so genannt ist, weil er auch der Mafia-Boss ist dort. Denn das ist er.
Das überschneidet sich auch manchmal.
Genau, aber sie werden, also der wird auch von den Polizisten als Le Maire bezeichnet.
Das ist doch wie in dem einen Film, den wir neulich mit den Vampiren in der Bronx geguckt haben. Das war doch auch der Little Maire.
Ja, aber ja, das war ja ganz,
ganz, weit
ganz weg, ja. Deutlich war das eben so ein Nickname. Und hier ist es nicht ganz klar. Er trägt zum Beispiel auch ein Fußballtrikot, auf dem hinten drauf Le Maire steht, statt Name halt, gell?
Okay.
Ja, gut. Ist eigentlich dann auch relativ egal, ob er jetzt wirklich der Bürgermeister von diesem Stadtteil ist oder nicht, oder ob er sich eben nur zu dem gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ja, und diese Polizisten, die geraten jetzt so ein bisschen zwischen die Fronten, was eben diese, dieser Streit um diese, diese Löwenbabys angeht. Die Zirkustruppe will eben die die anderen aufmischen und die sind da bereit, da Blut fließen zu lassen. Und es fließt dann auch ein bisschen Blut, nur dummerweise von den Polizisten verursacht. Also die verletzen eins der, verletzen dieses Kind, was den Löwen geklaut hat, bei einem Fluchtversuch mit so einer, ich glaube, mit so einer Gaspistole oder sowas. Und er überlebt zwar, aber ja, ist dann ein bisschen, ja, sieht ziemlich zugerichtet aus und es gibt ziemlich Ärger. Und ja, es eskaliert einfach alles ein bisschen und am Ende gibt's eine Schlacht in einem, in so einem Wohngebäude, in so einem Wohnhochhaus, wo sich ja eben die eigentlich Jugendliche hauptsächlich verbarrikadiert haben und die, die Polizisten da eben ziemlich fies zwischen die Fronten geraten und ja, und dann eben mit Feuerwerkskörpern beschossen werden und mit Molotow-Cocktails beworfen werden und ja, und geschossen wird auch und also es ist schon ziemlich derb und wird auch, also gegen Ende diese Schlacht, muss ich sagen, ist ziemlich, ist so, dass ich sie gefühlt habe, also dass sie, habe ich dann schon irgendwas mitgenommen wenigstens, also der Aufruhr, aber alles in allem ist es relativ sinnlos, also ich konnte es nicht so richtig greifen, warum es jetzt, also in der, ich weiß nicht, ob ich einen Trailer gesehen hatte oder irgendwo in der Vorschau oder irgendwie. Ich dachte so, dass es jetzt darum geht, dass irgendwie eine Bewegung entsteht und eine Aufruhr oder ein, dass irgendwas daraus entsteht. Aber das ist eigentlich nur so ein missglückter Schlichtungsversuch von auch Polizisten, die durchaus nicht klare Protagonisten sind, ja, aber auch nicht klare Antagonisten. Also die sind schon. Also der Leiter der Truppe von den dreien, der ist schon echt fragwürdig. Und die entzweien sich dann auch untereinander aus dem Grund schon auch. Es sind schon auch schlechte Polizisten, muss man sagen.
Okay, klingt ja alles nicht so angenehm.
Nee, es ist nicht so, also sehr angenehm.
So Straßenkampffilmmäßig.
Ja, aber verbunden, aber auch mit einer schlechten Pace oder mit einer, es ist doch irgendwie langweilig. Also man schaut den zu und es ist so ein bisschen wie Training Day damals mit Denzel Washington. Aber der war ja halt, der hatte einen roten Faden und der hatte, gut, der war auch viel plakativer, was Gut und Böse angeht. Das macht er hier nicht zum Glück. Aber der hatte irgendwie Hand und Fuß. Und also auch diese, wie den bei Training Day, wie dem das Viertel vorgestellt wird und so, ja, das hatte viel mehr Hand und Fuß als hier. Das ist hier so ein Durchwabern, Durchgleiten durch diese Banlieues, die man überhaupt nicht zu fassen kriegt, irgendwie. Also.
Ich habe übrigens nachgeguckt, es war tatsächlich 2018, wo die Franzosen Weltmeister wurden in Russland. Und davor war es 1998. Genau. Torschützenkönig.
Alle 20, oder wie gibt es doch irgendeine Regel, oder? Ach nee, das sind Italiener, die nach dieser Regel immer Weltmeister werden, oder? Jedes vierte Mal.
Da gab es neulich einen sehr schönen XKCD-Comic zu, mit US-Präsidenten, wo dann immer so Sachen aufgestellt werden wie, Kein Senator aus New York kann jemals Präsident werden, außer, keine Ahnung, der Gegner ist irgendwie bärtiger oder sowas. Und dann gab es diesen XKCD-Comic, wo du alle 45, 46 US-Präsidenten runterscrollen konntest und dann immer stand, was bis dahin galt und dann bis zu diesem, der hat es gebrochen und dann nächste und es wird dann halt immer absurder, was man noch finden muss, was jetzt nicht passieren kann, weil sonst, bis der und der es dann gemacht hat, okay, dann ist die Regel auch im Arsch, dann nächste Regel und so geht das immer weiter und so klang das gerade so. Im Fußball geht das ganz genauso, du stellst einfach immer noch irgendwelche absurderen Statistiken auf, die bisher gehalten
Football
haben,
weil sie
halt
ja komplett
absurd sind. Ja. Und dann kommt halt irgendeiner und bricht diese Regel und dann ist es so. Tja, Torschützenkönig Harry Kane, so haben wir das auch noch geklärt. 6 Tore.
Harry Kane klingt überhaupt nicht französisch.
Nee, muss ja auch nicht Torschützenkönig sein. Er muss ja nicht Teil des gewinnenden Teams sein, um Torschützenkönig des Gesamtturniers zu sein. Schießt dann einfach viele Tore und fliegst dann raus, dann kannst du trotzdem Torschützenkönig sein.
Ach so. Ja, also, weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht den gleichen Filmgeschmack wie Daniel. Das war mir auch irgendwie.
Vielleicht wollte er uns auch
roter Faden.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz miese,
ganz gemeiner Typ.
Nummer. Nee, einfach nur so mies eingefädelte Nummer, damit wir ihn nochmal einladen müssen, damit er das nochmal erklären kann. Oder wir müssen seine nächsten Podcasts alle sehr aufmerksam hören, wo er dann irgendwann darüber redet, wie er den Sneakpot getrollt hat mit diesen drei Filmen. Daniel, äußer dich mal in den Kommentaren am besten oder auf Twitter.
Ja, ich habe mich übrigens mittlerweile mit ihm auf ein Datum geeinigt, bei dem ich bei ihm sein werde. Wir wissen aber noch nicht, welchen Film.
Ja, dann könnt ihr das ja da erklären.
Sehr gut, da gibt es ja immer so eine Vorbesprechung, das ist eigentlich ideal. Da kannst du diese Vorbesprechung kapern, um dir die Filme erklären zu lassen.
Oh ja, unbedingt, weil ich noch mehr über diese Filme hören will. Nicht.
Ja, okay. Und dann laden wir ihn hierher ein und fragen ihn nochmal.
Ja, nee, also brauchen wir nicht. Ich brauche das nicht. Obwohl den noch eher als The Worst of the Night. And The Worst of the Night.
Auch auf Französisch.
Ja, das muss ich sogar sagen. Da war ich sogar ganz froh, dass er mich gezwungen hat, Französisch zu schauen. Natürlich versteht man das nicht so super. Also man braucht da schon Untertitel. Aber ich habe mal auf dem Fernseher dann mal kurz reingeschaut auf Deutsch. Der funktioniert halt auf Deutsch auch viel schlechter als auf Französisch. Also es macht schon mehr Spaß auf Französisch.
Ja, gerade doch in diesen Banlieues wird doch so ein krasser Slang gesprochen, den du als hier Lernender nahezu nicht verstehen kannst, nicht. Oder?
Ja. Nee, ich verstehe es natürlich nicht. Aber also klar, wenn die dann anfangen zu fluchen und so, das ist schon viel cooler im Original.
Okay. auch geflucht wird in der Dokumentation, die ich geschaut habe, wie ich jetzt gemerkt habe, ich habe nur den ersten von 4 Teilen geschaut, weil die jetzt erst in den kommenden Wochen erscheinen werden. Und zwar geht es um Man in the Middle. Das ist eine Dokumentation über FIFA-Schiedsrichter von der UEFA. Also was ganz anderes. Ich habe das in irgendeinem Artikel oder so wurde das verlinkt. Ich habe ja hier auch schon mal darüber gesprochen, dass ich gerne die Podcast-Kollegen von Colinas Erben zum Thema Schiedsrichterei im Fußball höre.
Da hast du mich übrigens mit angesteckt.
Doch, ich auch. Ja. Ja. Nee, also.
Mich nicht.
Nee, ganz klar. Wobei das ein ganz anderer Blick auf Fußball ist und auf dieses komplette System Profisport, was es durchaus auch interessant macht. Jedenfalls deswegen.
Ja, sogar. Ich finde auch, man muss nicht Fußball gucken, um das gut hören zu können.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde diese Diskussionen über Szenen, die ich nicht gesehen habe, trotzdem immer sehr erhellend. Bei Colinas Erben.
Ja, eben dann auch die ganzen Details besprechen. Ich finde es nur schwierig, wenn man dann mal irgendwo sitzt und mit jemand anders zusammen Fußball guckt. Und man dann so denkt so, okay, Colinas Erben, die würden jetzt das und das und das so analysieren. Und dann sagt man das und die so, nee, das muss doch hier, weißt du, Fußball emotional, nein.
Genau, genau.
Nee, aber die Regeln oder sagen halt, doch, dass oder, es so ist, deswegen.
Oder so Hardcore-Fans einer Seite, die dann sagen, ah, dieser scheiß Schiri, der ist doch schon wieder völlig gekauft. Und so durchdrehen und vorm Fernseher und du denkst dir so, nein, aber ich,
nee, alles richtig gemacht. Ja, jedenfalls haben wir hier eine Doku über genau die Schiedsrichter, jetzt ohne intensiv auf so besondere Einzelsituationen einzugehen. Da gibt es schon die eine oder andere schwierig zu lösende Situation oder wo mal was schiefgegangen ist und dann dieser VAR, also Fernsehschiri, wie heißt das denn?
Video Assistant Video, Referee
oder genau, so. Video Assistant mal reinkommt. Und dann wird das eben so aufgearbeitet, dann gibt es eben Szenen, wo die ein bisschen darüber erzählen, wie es denen in der Situation gegangen ist und dann eben wieder einige Szenen aus dem Spiel, aber eben anders gefilmt, also nicht so diese Standardperspektive, die man kennt, wenn man Fußball schaut, sondern eben, weiß ich, eine Gegenschuss oder die Überkopfkamera und da das dann eben noch ein bisschen dran analysiert und erzählt einfach ein bisschen über Schiedsrichter und wie es ist, Schiedsrichter zu sein, welchen Weg die gegangen sind. Mir hat es sehr gut gefallen. Inhaltlich kriegst du bei den Kollegen von Colinas Erben deutlich viel mehr Informationen und viel detaillierter. So wenn ein FIFA-Schiedsrichter von der UEFA gefilmt wird, ja, dann erzählt er halt nicht so viel wie, weiß ich nicht, ein Lehrwart und ein ehemaliger Fußballer, wenn die sich in der Küche treffen und darüber schnacken. Also da kommt einfach ganz andere Informationen, ganz andere Erzählungen vom Fußball, vom Erleben auf dem Platz mit durch. Aber wenn einen Fußball und insbesondere die Schiedsrichterei interessiert, kann man das durchaus gut schauen. Gibt's auf uefa.tv, muss man sich einen Account anlegen, kostet nichts. Kann man dann gucken. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zweier ist auch unter anderem dabei. Weiß nicht. Mir sagte der was, aber vermutlich auch nur, weil ich.
Colina sagt mir was.
Colina.
Das war das letzte Wort, was mir was gesagt hat, von dem, was du gesagt hast.
Naja, aber Fußball und Schiedsrichter und Laufen vielleicht auch noch.
Aber was ihr mit diesem. Was? Video-Referee?
Ja, genau.
Ist das sowas wie beim Football?
Ja, gibt es jetzt seit 2 Jahren im Fußball.
Okay. Und das ist auch so, dass man so dann so challenged und sowas? Wie geht das bei Fußball? Da ist doch gar keine Unterbrechung.
Nee, wenn da eine Unterbrechung ist, also insbesondere wenn Pfiff erfolgt ist, ist ja eine Unterbrechung, beziehungsweise wenn eine Situation war und der Ball dann irgendwann im Ausland oder sonst irgendwas, dann kann der Video Assist dem Schiedsrichter sagen, so hier, da war eine Situation, guck dir das nochmal an, da hast du eventuell falsch gelegen oder aus unserer Sicht solltest du dir das anschauen.
Ach so, aber die entscheiden es, also weil beim Football ist es ja andersrum, beim Football entscheidet es ja der Schiedsrichter, nee, nicht der Schiedsrichter,
da auch.
Der Head Coach.
Ja genau, nee, die Coaches können da nichts machen.
Okay.
Und immer wenn Tore gefallen sind, wird halt geprüft, so, war das ein Abseits oder war da eine Hand oder war da ein Foul oder war da irgendwas, was nicht rechtens war.
Also es ist einfach nur ein Verbessern des Schiedsrichters.
Genau, ja.
Ein Verbessern der Fähigkeiten des Schiedsrichters. Beim Football ist es ja eine taktische Spielerei noch, die ja da auch wieder eine Spannung reinbringt.
Klar, beim Football hat es, aber da gibt es das halt schon viel länger und dadurch hat es natürlich auch eine gewisse Komplexität noch mit ins Spiel reingenommen. Ich denke, dass es über kurz oder lang auch einige Situationen im Fußball einfach noch ändern wird, weil Spieler sich anders verhalten, weil sie wissen, dass gewisse Sachen einfach nachgeguckt werden können und die kommen dann halt raus.
Genau, die Hand Gottes geht dann halt nicht mehr. Aber ja, Gott hab ihn selig, er ist heute gestorben.
Ja. Das war jetzt ein Downer zum Ende hin. Aber diese Schiedsrichter-Serie möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich unterhaltsam. Also wenn man sich am Rande für Fußball interessiert und auch für Schiedsrichterei und für eben dieses Drumherum, was da noch so ist.
Wo kann ich das sehen?
UEFA TV.
Ach so, das hast du gesagt. Also.
Und dann Account anlegen und dann.
Okay.
Mhm. Ja, kann man gut gucken. Gibt es jetzt, also letzte Woche ist, glaube ich, die erste Folge erschienen, jetzt müsste die zweite schon da sein. Ich habe sie aber noch nicht gesehen und ja. Gut, nächstes Thema. Kommen wir vom großen Germanen Felix Zweier zu kleinen Germanen, die du geschaut hast.
Okay, oh Gott. Grandiose Überleitung heute.
Ja. Letzte Woche war noch, ich muss noch mehr trinken. Was ist Kleine Germanen?
Kleine Germanen habe ich auf Amazon gesehen und es ist ein deutscher Film, der sich mit Nazis auseinandersetzt. In unserer Zeit. Es ist eine Mischung, eine Montage, könnte man sagen. Es ist, die immer abwechselnd erzählt wird. Es wird einmal eine quasi fiktive Geschichte erzählt, die aber auch so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die so geschehen ist oder ob die nur so geschehen sein könnte, weiß ich jetzt nicht. Oder ob das eine Kombination ist aus verschiedenen wirklich passierten Geschichten, wird so in so einer Art Zeichentrick rennen. Es ist ein bisschen wieder so eine Renderoptik, aber ich glaube, es ist in diesem Fall tatsächlich eher ein Zeichentrick. Also es ist nicht so ein Filter wie bei dieser Kriegsserie, die wir neulich gesehen haben. Aber die Optik ist ein bisschen ähnlich. Und da wird eine Geschichte erzählt von einer Frau, die als Kind von Eltern, die eben also die in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist und die von ihrem Großvater nationalsozialistisch indoktriniert wurde und dadurch eben auch ein Nazi geworden ist und die dann auch in der Neonazi-Szene einen Mann findet und Kinder kriegt und aufs Land zieht nach Ostdeutschland und ihre Kinder dann eben auch nationalsozialistisch indoktriniert. Also da geht es so ein bisschen um diese völkische Landfluchtbewegung. Dann sind zum Teil Kommentare drin von so Extremismus-Spezialisten verschiedener Couleur. Und dann auch Interview-Sequenzen von Nazis, also von auch Leuten, die man so kennt, so relativ schillernde Persönlichkeiten aus der identitären Bewegung und eben auch aus dieser völkischen Bewegung und Pegida und sowas, ne? Also das, so, was man so kennt, ne? Und es ist nicht, also das, was man dort lernt, ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Ja? Also es hat man, das meiste hat man eben doch schon mal irgendwo, ist einem schon mal begegnet. So diese völkische Bewegung und die Reichsbürger und Pegida und so, haben wir jetzt schon in den letzten Jahren eben doch kennengelernt. Das ist jetzt keine Subkultur mehr. Trotzdem ist es extrem bedrückend und extrem auch erschreckend, was eben so diese Kinderindoktrination angeht. Gell? Also, dass die ja, Kinder, die eben nicht die Wahl haben, da sich dafür oder dagegen zu entscheiden, sondern die sind halt so erzogen. Ne? Das ist halt, für die ist das dann eben das Normal und finden sich dann halt auch zum Teil sehr schlecht zurecht in der Welt, in der Normalwelt, in der Welt da draußen. Und das ist schon, also schon sehr bedrückend und obwohl es nicht wahnsinnig viel Neues bringt in der Collage, ja, einfach eine gute Zusammenfassung und durchaus sehenswert.
Okay.
Wenn auch ein Downer.
Oh, das klingt gerade, klingt sehr stark so. Der war auf Amazon, hast du gesagt, gell?
Mhm, genau, Amazon Prime.
Okay.
Ja, es ist schon sehenswert. Es ist eben so, gibt ja häufig solche Dokumentationen über, auch über dieses Thema, gell? Und die sind halt dann oft so ein bisschen tröge und so. Und das ist er eben gerade nicht, sondern es, er schafft es irgendwie so, eine Collage zu bringen, die, die man gut schauen kann, die gut, also die irgendwie auch einen roten Faden hat und am Ende ist es dann doch irgendwie eine Dokumentation, wenn man so will, gell? Aber eben eine gut gemachte.
Ja. Okay. Also, kleine Germanen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie wir von kleinen Germanen zu A Star is Born kommen.
Das weiß ich auch nicht.
Aber vielleicht fällt dir ja was ein. Du hast, oder war das Bob?
Nee, das war ich.
Nee,
das war ich nicht. Das hatten wir schon mal als Headliner, A Star is Born. Das ist dieser Musikfilm mit Lady Gaga und Bradley Cooper.
Mhm.
Haben wir vor, weiß nicht, langer Zeit, 100 Folgen oder so, haben wir den besprochen oder habe ich darüber schon mal berichtet. Ich hatte ihn damals im Kino gesehen, auf Deutsch. Und ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen, auf dem Handy.
Auch wieder wegen Amazon-App oder?
Nee, ich wollte ihn einfach mal auf Englisch schauen.
Okay.
Ich schaue momentan eine andere Serie, die, über die ich sprechen werde, wenn ich die mehr gesehen habe. Die ist auf Spanisch und gibt es auch nur auf Spanisch. Das heißt, Spanisch mit deutschen Untertiteln muss man die schauen. Und ich hatte gestern Abend, als ich schon im Bett war, irgendwie keine Lust auf Untertitel lesen. Habe da eben so geguckt, was ich so weiter gucken könnte und oder was ich gucken könnte. Und dann ist mir der irgendwie habe gesehen, dass ich den noch in die Liste geklickt hatte, schon vor langer Zeit, weil ich den immer auf Englisch schauen wollte, weil ich damals auch ein bisschen Probleme hatte mit der Synchro oder überhaupt mit oder mit den Dialogen. Und dann habe ich so, ach ja, komm, leichte Unterhaltung. Und habe dann beim Schauen erst wieder gemerkt, ach nee, war ja gar keine leichte Unterhaltung. Also ist ja so eine Tragödie eigentlich, gell? Also der Aufstieg, der jungen Sängerin und im gleichen Atemzug der Abstieg ihres Entdeckers und Geliebten, gespielt von Bradley Cooper. Ja. Lady Gaga, ich weiß nicht, ich habe mit ihrer schauspielerischen Darstellung ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Ich finde, sie overacted ziemlich, das ist mir im Kino nicht so stark, hat mich nicht so stark gestört. Jetzt stört es mich ziemlich, weil ich finde sie einfach gerade in der ersten Hälfte des Films sehr drüber. Also gerade was Mimik angeht und so und auch wie sie spricht. Und das ist also ein bisschen, sie ist dann am Ende doch eine Sängerin und keine Schauspielerin.
Alles ein bisschen Theater, ja.
Ist ein bisschen viel Theater, ja. Bradley Cooper ist so ein unfassbar guter Schauspieler. Also ist auch jetzt im Original, also ohne Dub, nochmal so viel intensiver und so krass. Also er ist halt richtig erbarmungswürdig. Also er ist halt so ein Säufer, der sich halt zu Tode säuft im Endeffekt. Und das ist so unfassbar überzeugend dargestellt. Also ich kenne auch Alkoholiker und auch wie die sind, wenn sie blau sind. Und das ist halt so authentisch, das ist echt Wahnsinn. Es wird einem ganz schlecht, wenn man das schaut, denkt so, oh Gott, sei doch nicht so echt.
Und er tut einem so leid und es ist so erbarmungswürdig und aber auch erbärmlich und also Wahnsinn, wirklich wahnsinnig gut und dadurch halt auch wahnsinnig intensiv. Ja, und die Musik ist toll in dem Film und wie Musik dargestellt wird und wie Auftreten dargestellt wird und es ist einfach ein lohnender Film, auch wenn Lady Gaga overacted und irgendwie komisch aussieht, weil sie offensichtlich, obwohl sie erst um die 30 ist, irgendwas mit ihrem Gesicht hat machen lassen, ich weiß nicht genau was. Aber es ist ein toller Film. Also ich kann ihn wieder nur empfehlen und auch gerade auf Englisch. Also er ist schon auf Englisch noch viel besser als auf Deutsch, muss man schon sagen. Und die Dialoge gerade am Anfang sind immer noch schlecht geschrieben, aber sie sind auf Englisch schon Idee besser als auf
Deutsch. Okay. Star is Born, ja, den hatte ich auch irgendwie immer mal im Hinterkopf, dass ich den nochmal schauen wollte. Aber
ja, bin ich nicht also gekommen. Ich finde auch jetzt, dadurch, dass wir eben in der Zwischenzeit selbst Musik machen, schaut man eben gerade so, ja klar, in einer gewissen Weise schon, schaut man jetzt gerade so Konzert Szenen mit ganz anderen Augen. Ne? Also es ist schon, finde ich schon auffällig, dass das jetzt so wie er Gitarre spielt und was er spielt und weißt du, er spielt dann völlig besoffen, spielt er dieses Riff aus Pretty Woman oder nicht aus Pretty Woman, sondern aus dem, das Lied Pretty Woman. Ja. Wo man sich dann so fragt, so, okay, ist das authentisch? Kann das sein, dass er das so besoffen spielen kann? Und er spielt das aber so, dass man denkt, ja, genau so würde das ein komplett besoffener Profimusiker spielen. Das ist so gut. Also,
ja. Ja, wenn du es nicht mehr falsch spielen kannst.
Genau, ja. Wenn du so besoffen bist, dass du nicht merkst, dass du in die Hose pisst, aber Pretty Woman kannst du noch spielen auf der Gitarre. Das ist halt geil.
Ja. Okay. A Star is Born.
Da nach haben wie vor eine Empfehlung. Filmen, ne?
Ja.
Ja. Du, Stefan, du willst jetzt flüchten oder mal wieder?
Mal wieder. Wir haben mit der Gruppe, mit der ich beim letzten Mal, als ich es erzählt habe, ein Online-Escape Room gemacht, haben wir jetzt wieder einen uns vorgenommen. Diesmal war das Thema Lost Christmas. Es geht um eine fiktive Weihnachtsgeschenkefirma, bei der irgendwie bei der Weihnachtsfeier Christbaumkugeln, Fabergé-Christbaumkugeln geklaut werden und irgendwelche Geschenkelisten und deswegen können die Sachen, also die Geschenke nicht ausgeliefert werden und man muss, wie beim letzten Mal auch, online auf Webseiten und sonst überall finden, wer es denn gewesen sein könnte und warum. Vom Gefühl her war es wieder ähnlich. Also mit den drei Jungs macht es halt einfach einen großen Spaß, weil wir da irgendwie einen guten Flow zusammen haben. Aber es war diesmal deutlich, ja, zu einfach, ein bisschen uninspirierte Geschichte, also diese vermeintliche Story über diese Firma, die, oh ja, okay, von mir aus, aber es war sehr straight, sehr einfach, eine Lösung zu finden. Also wir waren in knapp einer Stunde durch und eigentlich hatten sie gesagt, dass es mindestens anderthalb dauern würde. Hatten wir beim letzten Mal, hatten wir auch fast zwei Stunden daran rumgeknobelt, um das genau rauszufinden. Das war ein bisschen schade und es waren auch nicht so viele aufregende Erkenntnismomente. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal erzählt habe, wenn man dann da rumgrübelt und dann an einer Stelle auf eine bestimmte Stelle zum vierten Mal schaut und plötzlich feststellt, ach Mensch, guck mal, das könnte man doch vielleicht als Hinweis benutzen, setz das doch mal da an der Stelle so wie ein und dann ergibt das plötzlich einen Sinn und eine Rätsellösung. Das war halt hier diesmal ja deutlich dünner gemacht und ja, nimmt dann so ein bisschen die Aufregung da raus und auch die Schwierigkeit, um ja, die man beim Rätseln hat. Das war ein bisschen schade, aber sonst hat es schon Spaß gemacht. Und wer, ich sag mal, ein Einsteiger-Rätsel sucht, dem ist dieses Lost Christmas durchaus zu empfehlen. Das muss man, wir haben letztes Mal auch schon angedeutet, einfach googeln, dass man da einen Anbieter findet. Es gibt diverse Anbieter, die genau dieses Rätsel dann unter ihrem Namen anbieten, aber man landet am Schluss immer auf der einen Webseite, wo man das dann entsprechend lösen kann. Ja.
Okay, ich bin nach wie vor interessiert an dieser Art von Spiel, aber irgendwie immer noch nicht dazu gekommen. Klingt gut.
Ja, das ist durchaus was, das könnt ihr auch zu zweit machen. Also du mit deiner Frau zum Beispiel, setzt euch abends mit zwei Flaschen Wein hin und
meine Frau stillt noch, also
fällt ach so. Naja, oh ja, dann wird es halt für dich anstrengend.
Nur zwei Flaschen Wein.
Ach so, wir sitzen jetzt mit zwei Flaschen Wein, die sind beide für mich. Okay.
Ja, klar.
Ja, okay. Dann mache ich allein beim Weg, auf dem Weg ins Bett die ganze Familie wach und ein paar Sachen kaputt in der Wohnung. Nee, das muss nicht sein.
Aber du hast Rätsel gelöst, kannst dich zwar nicht mehr dran erinnern, aber gelöst.
Ja, ja, und übers Sofa gekotzt. Nee, das lassen wir.
Na, okay, vielleicht nicht das Beste. Aber, also, ist durchaus was, was man gut jetzt eben auch so in der Zeit machen kann, wenn man sich mit ein paar Freunden mal zu einem gemeinsamen Abend verabreden möchte, sich aber nicht sehen möchte. Oder sehen.
Ich möchte euch nicht sehen.
Nicht treffen.
Ich spielen dabei.
Nicht im gleichen Raum sein möchte. Was ich aber da durchaus empfiehlt, ist irgendwie ein gemeinsames Dokument zu haben, wo man eben die Informationen, die man so zusammenträgt, dann zentral immer reinschreibt. Also da gibt es dann irgendwelche Passwörter, die erraten werden müssen. Die kann man dann natürlich irgendwo reinkopieren, dass der Nächste sie dann rauskopieren kann. Und der löst gerade das Passwort für eine andere Stelle.
Okay, also die erste halbe Stunde verbringt man damit, dass alle irgendwie Zugang zu diesem Dokument haben und dann sagt der eine immer, ich kann euch nicht hören und mein Mikro ist stumm oder nein, du bist nicht stumm geschaltet und so geht es dann die erste Stunde vor sich hin oder hattet ihr sofort alle Technik am Start?
Wir haben FaceTime verwendet, das funktioniert ja doch relativ stabil. Wir hatten da dann uns diese Animojis, also diese Gesichter übergestülpt. Und haben bei einem Mitspieler einen derben Lachanfall ausgelöst, sodass wir da irgendwie eine Viertelstunde Verzögerung hatten, weil der hat es einfach nicht ausgehalten, dass wir alle drei mit Schweinsköpfen da saßen und er.
Ja.
Ja, das hat uns eine halbe Stunde gekostet und dann haben wir ein gemeinsames Notizendokument verwendet. Ja, aber da war es dann halt auch irgendwie, einer hat dann hinterher bekannt gegeben, dass er ja auf einem Windows-Rechner spielt. So, ja, dann hätten wir ein gemeinsames Dokument da finden müssen, was wir alle nutzen können. Und der musste dann halt immer Passwörter abtippen, die dann vielleicht auch manchmal kryptisch waren und beziehungsweise so Webseiten, Deep Links mit kryptischen Codes. Und das verzögert natürlich dann seine Arbeitszeit. Man muss viel reden, das hatte ich auch beim letzten Mal schon gesagt, dass man da auch immer, dass einem immer klar ist, wer jetzt gerade wo dran forscht und was versucht rauszuknobeln. Ja,
cool.
Aber gute Unterhaltung und ja, irgendwie jeder zahlt 6,25 €, also 25 € kostet das.
Und wie oft hat irgendjemand in dieser Konferenz versucht, den Wham-Song zu singen?
Ganz am Anfang hat es mein Cousin direkt so eingespielt.
Ach so, okay, sehr gut.
Philipp, das war jetzt mal dein Lied. Alles klar, klick an. So, wie kriegst du das so schnell? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab's auf der Leertaste liegen. Wie auf der Leertaste?
Wichtige Sachen, die man immer on cue haben muss.
Genau.
Nun denn.
Ja, also, durchaus eine Empfehlung kann man machen. Wir werden vor Weihnachten das nochmal machen. Dann kann ich wieder von einem neuen berichten. Diesmal werden wir einen anderen Anbieter wählen, sodass wir dann auch mal von neuen Rätseln was erzählen können.
Sehr schön.
Ja. Wo wir gerade beim Spielen sind, möchte ich dir, Robert, ein Spiel empfehlen. Ich glaube, für Christoph ist diese Art von Spielen nicht so Knobelspiele. Es geht um Bridge Constructor und hier die Walking Dead Edition.
Ich habe sogar Bridge Constructor schon gespielt, aber ich muss gestehen, ich bleib dann nicht ewig dabei. Ich spiele das dann mal 2 Tage oder so und dann langt es mir auch wieder.
Okay.
Und wo sind da Zombies jetzt dabei? Weil das ist doch eigentlich so, oder ist das, ist Bridge Constructor, hat sich das so stark entwickelt in den letzten 10 Jahren? Das ist doch eigentlich so, so sehr basal und retro, oder? Wo sind denn da Zombies?
Ja, ist ja egal, ob du jetzt da ein Fahrzeug über eine Brücke geleiten musst oder zum Beispiel Zombies über deine Höhle oder dass du die Zombies in die eine Richtung und dich selber in die andere Richtung befördern musst und also so Brücken, die dann Löcher haben, wo dann die Zombies automatisch reinfallen und so weiter. Ah, cool. Wobei hier gibt es eben noch Zusatzfeatures und das macht es jetzt wirklich spannend. Die Figuren von dir, denen kannst du zumindest in sehr eingeschränktem Maße Wegpunkte geben, also sind Wegpunkte vorgegeben und du kannst denen an den Wegpunkten sagen, was sie machen sollen. Also kletter hier die Treppe hoch, kletter die Treppe runter, drück den Knopf und wenn der den Knopf drückt, dann weißt du, löst es da diesen Container aus und der fällt dann runter. Das heißt, du musst vorher die Zombies dahin gelockt haben und dann schmeißt du den von oben den Container auf den Kopf und dann kannst du weiter wegrennen. Und das gibt halt Bridge Constructor nochmal eine ganz neue Komplexität. Du musst nämlich eben nicht nur ein paar Brücken bauen, sondern du musst gleichzeitig die Brücken so bauen, dass da die Zombies drüber oder eben nicht drüber kommen. Deine Leute aber die entsprechenden Punkte erreichen, um dann gewisse Sachen auszulösen. Dann, weiß ich nicht, kannst du irgendwelche Kabeltrommeln, irgendwelche Berge, also Brücken runterrollen lassen und so weiter. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich habe jetzt gerade Stahl sozusagen dazu bekommen und kann jetzt auch Brücken für Autos bauen und ja, fliehe jetzt gerade sozusagen vor der Zombie-Horde mit einem Auto, was ich mir erbrückt habe sozusagen.
Ja. Erbrückt, was du überbrückt hast, damit es anspringt. Klingt gut. Wollte das gerade kaufen und dann wurde mir hier schon dein Emoji, nein, Memoji angezeigt, dass du das hier spielst als mein Game Center Friend und dass ich das deshalb kaufen soll.
Echt?
Echt dann. Ja, das ist hier eine neue Funktion dieses App Stores, die ich bisher noch nicht kannte.
Wusste ich auch nicht.
Dieses Memoji an, von dem ich dachte, das kenne ich doch, Stefan, wieso ist der im App Store? Und ja, da ist er da im App Store. Da wird er mir dann empfohlen, dass ich das kaufen soll, weil das meine Freunde spielen.
Ja. Kostet 5,50 Euro, glaube ich, gell?
Oh, dann muss ich sofort zuschlagen, weil hier ist scheinbar sowas wie Black Friday Sale oder so. Aktuell kostet es 2,29 Euro.
Ja, dann aber hallo.
Ja, bei uns kostet es auch 2,29 Euro.
Klick da jetzt drauf. Muss ich kurz mein Gesicht reinhalten. So, zack, ausgegeben, fertig.
Bezahlt.
Bezahlt. In your face sozusagen.
Ja.
Ja.
Mehr vom Gleichen sozusagen.
Ja, wir hatten ja vor kurzem diese Portal Edition auch mal in der Sendung. Ne?
Mhm.
Wie hieß das? Einfach nur Bridge Constructor Portal oder sowas in der Art, ne?
Ja, ich glaube schon.
Es war im Wesentlichen damals so, dass es halt so in dieser Aperture Science Laboratory Welt spielte. Und ich weiß die ganzen Besonderheiten ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber da fand ich es halt auch schön, weil man hört dann immer GLaDOS im Hintergrund reden. Und allein das, auch wenn es nur Brücken bauen ist, wenn GLaDOS da redet und dich die ganze Zeit versucht, vom Weg abzubringen, das war ja schon genug, damit es toll ist. Also,
ja. Ja, und diese kleinen Wägelchen, die da immer rumgefahren sind mit den Testpersonen und
ja,
das war schon süß.
Test-Subjects, genau.
Ja.
Ja, sehr schön.
Also, genau. Eine neue Runde Bridge Constructor für dies. Interessiert.
Sehr gut. Da sich heute jemand bei, also mir wurde heute gemeldet, dass sich bei unserem Sneakpot Twitter-Account jemand neu mit einem neuen Handy angemeldet hat, gehe ich davon aus, Stefan, dass du schon wieder ein neues Handy hast.
Schon wieder
einfach. Sehe ich das richtig?
Wie kommst du denn da so einfach drauf?
Ja, weil ich so einen Tweet letzte Woche gelesen habe, dass du irgendwie die Garantie von deinem neuen Handy schon in Anspruch nehmen musst.
Ja. Ausprobierst.
Ja. Habe ich das richtig kombiniert?
Ja, das ist sehr richtig. Ich habe letzte Woche mein Handy in der Jackentasche gehabt und in der anderen Hand meine Tochter und ja, Prioritäten eindeutig gesetzt und dann lag das Handy auf der Straße.
Wie alt war es zu dem Zeitpunkt?
3 Wochen.
Oh, das geht ja immer noch. Also hättest du auch 3 Tage sagen können.
Genau, in meiner Vorstellung war es eher so 4 Tage alt, weil es hat ja so lange gedauert, bis es überhaupt kam.
Ja, einen Tag später kam es. Ja,
nee. Und dann hat man da eine Garantie drauf, dass man es einfach,
genau,
wie läuft das?
Ich habe AppleCare Plus abgeschlossen, weil ich keine Hülle haben wollte, aber wusste, dass es die Gefahr zumindest da ist, dass ich es runterschmeiße oder es mir jemand aus der Hand schlägt, was dann auch gestern nochmal passiert ist. Und da gab es aber
keine. Ist aber ganz geblieben.
Da hat es keine weiteren Schäden davon getragen. Was allerdings bei dem ersten Schuss passiert ist, ist, dass eine von den rückseitigen Kameras kaputt gegangen ist und ich die Zoom-Kamera nicht mehr benutzen konnte. Aber in ganz seltsamen Situationen, wenn ich die normale, also wenn ich die Foto-App angemacht habe, dann war es sofort auf zweifach, also auf Zoom. Wenn ich dann allerdings da weggezoomt habe, also gesagt habe, nee, nur einfach sozusagen, also was die halt einfach nennen, dann konnte ich nicht mehr wieder ranzoomen. Und in Weitwinkel konnte ich auch nicht gehen. Wenn ich in Video war, im Videomodus, dann konnte ich in Weitwinkel gehen. Wenn ich dann aber rangezoomt habe und über dieses 2x, also 58 mm oder was das ist, komme, springt er sofort wieder auf einfach zurück. Also,
echt eigenartig. Das ist kein so richtiges Pattern drin.
Ja, das Pattern halt. Und es war wohl die Zoom-Linse, also er hat es heute dann ausgelesen. Und es war die Zoom-Linse, die halt kaputt war. Und
ja, und wie läuft diese Garantie jetzt? Also ist es so, dass du praktisch immer, wenn du es kaputt machst, schickst es ein und kriegst neues, oder was?
Du kannst 2-mal im Jahr unverschuldet oder ja, unabsichtliche Stürze reparieren lassen vom Displayglas.
Vom Displayglas.
Mhm. Da die aber heute kein Displayglas mehr da hatten und es mir austauschen konnten, haben sie mir ein neues Handy in die Hand gedrückt. Krass.
Ja. Also ich. Und dass jetzt diese Kamera diesen Fehler hatte, das wäre eigentlich gar nicht repariert worden, oder was?
Das wäre dann mit repariert worden, dann hätte ich halt quasi ein Austauschgerät vermutlich bekommen oder sie hätten sich das nochmal angeguckt, was da kaputt ist. Ja, aber da wird wahrscheinlich irgendeine Mini-Leiterbahn auf irgendeinem Chip kaputt gegangen sein. Das siehst du ja nicht mehr. Also
und das kannst du 2-mal im Jahr kostenlos machen?
30 Euro kostet Display tauschen dann, anstatt 300 oder so.
Okay, und was kostet dich diese Versicherung?
220 oder sowas. Oder 250?
Im Jahr.
Nee, für 2 Jahre.
Okay. Einmalig vorab, genau. Okay.
Genau, du musst halt am Anfang quasi dann.
Also ich weiß auch noch, dass ich das für meinen Laptop damals abgeschlossen hatte und das hat sich sehr gelohnt. Da geht die, glaube ich, 3 Jahre oder so. Oder ging damals, es mag jetzt anders sein. Und ich bin irgendwie so 11 Tage vor Schluss mit dem Laptop dahin marschiert und habe irgendwie gesagt, der hat so Helligkeitsflecken im Display, weil er hatte so in der Mitte so einen Fleck gehabt, wo das Display in seiner Helligkeit nicht mehr eben war. Und man hat es immer deutlicher gesehen, es war schon jahrelang und es ist immer schlimmer geworden, ich habe es immer ignoriert. Und dann irgendwie 11 Tage vor Schluss bin ich dann hingegangen und habe gesagt, hier da sind so Flecken im Display. Und dann wirklich komplett das Display, neue Oberschale, neue, keine Ahnung was, alles, neues Glas, alles ausgetauscht, Rechnung irgendwie 900 Euro oder irgendwas und dann unten AppleCare, 0 Euro. Dann guckst du zurück, was du damals für die Versicherung bezahlt hast. Und ich weiß gar nicht, es war damals sowas wie 180 Euro oder sowas ungefähr, Pi mal Daumen. Und ja, okay, dann denkst du dir, hat sich gerechnet. Kann natürlich auch sein, dass dir einfach nichts passiert und dann hast du diese 180 Euro für das gute Gewissen bezahlt, aber manchmal.
Ich bin gerade bei einem Handy, das gibt es ja eigentlich praktisch nicht, dass dem nichts passiert, also.
Ja, also weiß nicht, wenn du Hülle drumherum machst und sehr vorsichtig bist.
Also mein erstes iPhone war ein 3GS und ich habe dann immer alle 2 Jahre eins gehabt, mehr oder weniger. Und das iPhone 10, was ich jetzt aktuell noch habe, wo ich jetzt auch zum ersten Mal gegen diese Zwei-Jahres-Regel verstoßen habe, ist das erste Telefon, dem ich was angetan habe. Also, oder es war meine Tochter, das war ich nicht selber, aber
natürlich,
das erste Mal, wenn ich diese Versicherung jedes Mal abgeschlossen hätte, klar, dann hätte ich jetzt keine kaputte Rückseite, aber dann hätte ich auch bei allen iPhones vorher das umsonst abgeschlossen, weil ich hatte nie einen Schadensfall. Insofern.
Okay.
Ja. Also ich hatte bisher eigentlich immer so, dass es mir in der ersten Woche oder in der zweiten Woche runtergefallen ist. Totaler Scheiß.
Okay,
das bei meinem ist nervig. Letzten Handy war das so wirklich in der ersten Woche. Ich hatte mir schon so eine Schutzhülle bestellt bei
Amazon. Stimmt, das hast du erzählt. Die Schutzhülle ist noch nicht da, aber das Handy ist schon kaputt, so ein Scheiß.
Ja, totale Scheiße. Und dann habe ich die ganze Zeit mit diesem Bruch gelebt, der nicht so schlimm war, ja. Und diesmal habe ich es anders gemacht. Diesmal habe ich eben Schutzhülle und sogar zum ersten Mal hatte ich vorher nie so eine Panzerscheibe oder diese Folie, die man da drüber macht. Also schon aber so eine dickere Folie. Und die ist jetzt auch schon so krass vermackt. Also hat schon zwei so Dinger. Also das wäre, ja, wenn es nicht drauf gewesen wäre, dann wäre das Handy jetzt auch schon wieder schönes bei der App drauf. Also bin ganz froh, dass ich das habe. Ja gut, ich bin aber auch halt nicht sehr sorgsam damit und ich habe es halt draußen im Gelände und ich habe es dann auch mal in der Brusttasche und dann bücke ich mich und dann fällt es mir raus und dann fällt es auch mal in Baggerschurf rein und naja.
Okay.
Leidet halt ein bisschen.
Du bist ein Handy-Grobmotoriker sozusagen, auf eine Art.
Ein bisschen, ja.
Okay.
Also ein iPhone wäre bei mir nicht gut aufgehoben.
Aber die Versicherung wäre vielleicht was für dich.
Ja, das auf jeden Fall.
Vielleicht gibt es ja auch, also es gibt ja andere Versicherungen, die das auch unabhängig vom Hersteller, kannst du ja Handys versichern, das gibt es ja durchaus als, also die Versicherungsbranche ist ja nicht scheu, neue Produkte zu erfinden, die man vermarkten kann. Die haben da sicherlich auch was für dich.
Ja, aber ich habe ja ein Diensthandy, also falls ich es wirklich richtig kaputt mache, müsste ich halt zum Chef gehen und sagen, hier Chef, ich hab's kaputt gemacht.
Wenn du mich anrufen willst, kauf mir neues.
Das Erste, was der Chef sagt, ist, Herr Ferner, schon wieder.
Hier, nee, Nokia 3210, bitteschön.
Der Standardsatz von meinem Chef ist, aha, weiß ich Bescheid. Und dann macht er nichts.
Ja, genau. Das hätte wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt hätte raten müssen, dann hätte ich gesagt, genau das, ja. Weiß ich Bescheid.
Ja.
Tja.
Nee, was dann so viel heißt wie, geht zur Sekretärin, die regelt das schon. Und dann, naja, gut, aber das ist jetzt sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Haben wir denn noch Themen?
Ich hätte noch spontan ein Thema, bevor der Bob vorschlägt, was wir denn nächste Woche schauen.
Ich habe Angst, ja?
Von meinem Thema oder vom Bob?
Nee, vor Bob, ich muss sagen, ich habe vor dieser, das ist so eine angenehme Angst, die ich jetzt jedes Mal gegen Ende habe. Ich finde das sehr schön, diese neue Regel, die wir da haben. Ja. So wie früher am Anfang in der Sneak, wenn man da saß und dachte so, und man hat sich versucht einzureden, so, heute gibt's was Gutes und man dachte so, oh, es kann aber auch ganz furchtbar werden.
Aber weg, kann halt Blüß.
Ja, genau. Ja, genau.
Nein!
Oh nein, Pferdeoper. Ja, ich wollte dich noch schnell fragen, was du am Samstagabend gemacht hast.
Ah, am Samstagabend habe ich mit meinen Kindern Fern gesehen. Nee, nicht Fern, sondern YouTube. YouTube auf dem Fernseher. Habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Und parallel noch das gleiche Objekt des Interesses auf einem anderen Sender, auf dem Laptop, der direkt davor stand. Ja, wir haben den Start geschaut von der von Sentinel-6, also von der von dieser Tesla-Rakete, die Sentinel-6 in die Umlaufbahn geschossen hat, diesen Erdbeobachtungssatelliten, der die Wasserstand, also die Höhe des Wasserstands unserer Meere beobachtet. Zusammen oder parallel mit allen möglichen anderen Sentinels, also mit denen, zu denen du ja auch gehörst, die sich schon mal bei der ESA getroffen haben, um Sentinel-Starts mitzuerleben. Und es ist alles gut gegangen und es war sehr schön.
Ja, diese Falcon-Starts sind ja immer schon sehr gut aufbereitet. Also man sieht richtig viel. Die haben die Kamera außen an der Rakete dran. Die guckt dann einfach runter. Irgendwie 3 Sekunden nach dem Start siehst du noch die Startplattform wegfahren oder wegfliegen.
Ja, und auch die Landung dann wieder von der Trägerrakete.
Ja, so gut. So
geil.
Ja.
Wenn du dann siehst, wie diese Regulierungsklappen sich bewegen, damit das Ding halt genau da landet, wo es soll und wie es soll. Und das ist so super.
Das ist so cool. Wobei, diese Landung, das hat mich ja die ESA schon ein bisschen geärgert. Die haben ja da so einen Stream produziert und die haben halt, weiß ich nicht, 30 Meter bevor sie unten war, haben sie umgeschaltet auf die Frau, die in der Wüste steht. Die sollte ein Interview machen. So, lass das Ding doch noch landen, bitte.
Ja, genau deswegen habe ich es auf 2 Bildschirmen geschaut, um sowas zu verhindern.
Und genau, und im Hintergrund siehst du halt dann in der Entfernung das Ding landen, also einfach eine riesige Staubwolke und nebendran ihre Interviewpartner gucken halt nicht in die Kamera, sondern gucken auf den Stream und nach da hinten und applaudieren und freuen sich voll und jubeln und alles. Und sie muss dann anfangen zu moderieren, während hinter ihr gerade das Spannende passiert. Also das, wo ja auch hin und wieder nochmal was schief geht. Das ist ja sonst ja, eher selten.
Das ist doch bei diesem Lounge, wo sie die Dragon da das erste Mal hochgeschossen haben, da ist doch eine von den Stufen, hat nicht das Droneship nicht richtig getroffen, ne? Wenn das im Wasser passiert, dann ist das ja immer irgendwie sehr gnädig, dann fällt das Ding ins Wasser und ist weg, aber wenn es dann da so neben dem Launchpad aufknallt, dann...
Ich habe auch schon gesehen, dass es auf dem Launchpad gelandet ist, super, und dann einfach umgefallen ist und explodiert ist. So plops, boom! Oh, blöd.
Ja, das ist ziemlich gut.
Tja, nun denn.
Ja, was ich schade fand, also man hat schon irgendwie so ein bisschen Kontakt zu den anderen gehabt durch irgendwie Facebook-Gruppe und ein bisschen Twitter, aber nee, es war nicht so Sentinel-mäßig, dass man mit denen nicht in einem Raum war oder die, also ich hätte auch statt dieser Interviews oder so, hätte ich viel lieber irgendwie einen Vortrag von einem von denen oder von dieser, die diese ganzen, also dieses Event organisiert, die da einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und dann vielleicht noch den einen oder anderen dazu holt, der von den Sentinels nochmal irgendwas sagt oder irgendwie, dass da so ein Gemeinschaftsevent draus wird. Ja. Aber der Interviewpartner bei der ESA, der Thomas Ormston, den hatten wir sogar hier schon in der Sendung, ja?
Ja?
Ja, den habe ich interviewt, als ich da bei meinem Start da war und hatte das ja hier dann mitgebracht.
Ah. Ja. Verstehe. Cool.
Ja, schön.
Ja, hoffentlich können wir da irgendwann bald wieder in Wirklichkeit nach Darmstadt fahren und uns einen Start anschauen.
Ja, das wäre schon echt schön.
Ja. Das ist immer spätestens dann in 5 Jahren, wenn der zweite Teil dieser Sentinel-6-Mission hochgeschickt wird.
Ja, die haben schon angefangen zu bauen. Ich bin gespannt, wenn da die ersten Daten, das müsste jetzt so erfahrungsgemäß 4 bis 6 Monate dauern, bis sie das alles eingenordet haben sozusagen. Da ist ja jetzt schon eine Mission oben, die das Gleiche macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt kommen die beiden Sentinels,
ja,
die genau, quasi ja, übernehmen.
Mit, ja. Ja, genau, die das mit viel schlechteren Sensoren macht und so.
Also. Ja, genau. Ja, aber die haben jetzt den Sentinel 6, haben sie irgendwie 30 Sekunden hinter den anderen gesetzt. Das ist halt wieder so eine Punktlandung, weißt du, im Weltall auf 1300 Kilometern Höhe, also schon weit draußen, das ist ja dann nicht mehr Low Orbit, und dann eben 30 Sekunden hinter dem anderen her mit Volldampf, also mit, weiß ich nicht, was die dann fliegen. Das ist echt sehr beeindruckend.
Ja.
Damit die eben die Daten vergleichen können, das ist der Grund, weswegen man das macht. Und ich vermute, dass der 6B dann auf die andere Seite kommt, dass der quasi eine halbe Runde hinten dran fliegt oder vorweg, je nachdem, wie man es nimmt.
Wahrscheinlich, ja.
Also ja, bei den anderen auch so, dass die immer pulversetzt hintereinander herfliegen.
Dass so eine ganz andere Inklination fliegt, ist nicht so wahrscheinlich, oder?
Nee, dann
Ist doch bei dem auch irgendwie so besonders, oder? Da war doch irgendwas. Fliegt irgendwie in so einem seltsamen Winkel. War da nicht was? Aber da gebe ich
nee, das war bei der Eumetsat-Mission mit den Winden.
Hm.
Die fliegt doch immer 6 Uhr morgens Ortszeit.
Ah, ja, richtig.
Also 6 Uhr morgens und auf der anderen Seite 6 Uhr abends, weil das die Uhrzeiten sind, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass keine Wolken da sind.
Ja.
Das ist auch faszinierend, oder? Das ist sowas. Also, dass das so ist.
Ja, krass. Dass sie sich dann die Mühe machen, das auszutüfteln und.
Ja.
Da haben wir jetzt auch wenig von gehört, von der Eumetsat-Mission, was da so an ersten Winddaten und so rauskommen ist, dass die wollten doch irgendwie die Wettervorhersage so extrem viel verbessern.
Haben sie vielleicht. Und haben es nicht gemerkt.
Wir haben es nicht gemerkt, ja. Naja, da können wir ja demnächst nochmal schauen. Was schauen wir eigentlich jetzt nächste Woche?
Oh, jetzt wird's spannend.
Jetzt spannend, okay. Wir schauen den neuen Film von Ron Howard, den ich sehr...
Der von Scientology? Ach nee, Hubbard.
Nee, der heißt L. Ron Hubbard, den meine ich nicht. Nee, Ron Howard kennen wir so aus, also natürlich kennt man ihn aus Arrested Development, weil er da sich selbst spielt und der Sprecher der Sendung ist. Aber sonst hat er halt so, ja, Blockbuster-Kram gemacht, also A Beautiful Mind zum Beispiel und keine Ahnung, noch zig andere, ich glaube auch irgendwie so Action-Krams irgendwie.
Solo, mal. Star Wars Story.
Ah, siehst du, den hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, sein neuester ist Hillbilly Elegy, ich weiß nicht genau, wie man das auf Englisch betonen muss, ein Film über so Redneck-Menschen, wo ein Typ, der in Yale studiert, irgendwie aus Gründen, die mir noch nicht klar sind, weil ich den Film auch noch nicht gesehen habe, zurück in seine Heimatstadt kommen muss und dort mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Und keine Ahnung, Glenn Close und Amy Adams sind da drin. Und Ron Howard hat es gemacht und das will ich sehen und ich will, dass ihr das auch seht.
Ich habe gerade Netflix aufgemacht, oben breiter Banner, genau der Film.
Bei mir nicht. Das ist mir noch nicht begegnet. Ja, aber mir heute Nummer 10 in Deutschland. Okay.
Genau, Platz 10, ja.
Also, dann ja, schauen wir nächste Woche. Und hast du jetzt, war das jetzt die Angst berechtigt oder geht das noch? Oder?
Das ist eher eine Vorfreude. Ich habe keine Ahnung, ich habe da überhaupt keine Einstellung dazu, weil der Ron Howard, ja, ein paar seiner Werke sagen mir was. Aber ich habe, ich glaube, das wird kein Schmerz, das zu schauen.
Nee, das sollte es jetzt auch nicht sein. Wir hatten ja Schmerz jetzt genug. Oder du hattest es ja sogar dreimal.
Ihr ja weniger als ich.
Der Daniel hört uns nie wieder.
Ihr könnt ja noch Worst of the Night nachschauen. Und dann sprechen wir uns wieder nicht. Vielleicht habe ich ihn ja nicht verstanden. Vielleicht erklärt ihr ihn mir ja nächste Woche.
Genau so wird es sein.
So wird es sein, ja. Ja, schön.
Tja. Okay, also dann bleibt mir nur noch die Abmoderation. Nicht vergessen, in einer der nächsten Wochen hatten wir, glaube ich, schon angeteasert, dass wir über das Damen-Gambit sprechen werden. Das hatten wir, glaube ich, schon mal so angeteasert, weil ja da vielleicht die Hörer und Hörerinnen länger als eine Woche brauchen könnten, um das zu gucken. Das genau, kommt auf
in
euch
drei
zu.
Wochen werden wir das schauen, besprechen.
Habt ihr schon angefangen?
Ja, ich bin schon mittendrin. Du, Stefan?
Ich noch nicht.
Okay, na dann. Nee, aber also, ja, steig ein, mal leg los. Ich kann verstehen, warum Christoph das gepickt hat. Genau, das wollte ich nochmal sozusagen in den Raum stellen. Ansonsten, Daniel muss hier nochmal zur Erklärung antreten. Und das kann er gerne auch in den Kommentaren machen. Oder andere Kommentare zu dem, was wir gesehen haben, bitte gerne auf sneakpod.de. Dennis hat ja, glaube ich, kommentiert mit der Hoffnung, also irgendwie so in der Hälfte der gehörten Sendung kommentiert, hoffentlich eskaliert nichts mehr, stand in dem Kommentar drin. Als wir den vor der Sendung besprochen haben, den Kommentar, haben wir irgendwie gedacht, wenn wir Podcast hören, denken wir immer eher, hoffentlich eskaliert es noch. Diese Woche haben wir uns, glaube ich, zurückgehalten. Vielleicht eskalieren wir dann demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Och, wow.